Gott redet auch durch Krisen und in Krisen. Und ich habe selbst in meinem Leben viele Krisen erlebt. Überhaupt, wir sind ja durch manche Krisen weltpolitisch gegangen. Ich denke, da war die Suez-Krise und da war Kuba-Krise und Nahost-Krise. Wie viele Krisen gab es nicht in den letzten Jahrzehnten? Finanzkrise, Wirtschaftskrise. Manche haben Familienkrise, Ehekrise. Was ist denn eine Krise? Eine Krise wurde von Griechen so genannt, wenn ein Mensch durch Umstände geht, wo eine Entscheidung sich anbahnt, zum Guten oder zum Schlechten. Wenn jemand zum Beispiel Lungenentzündung hat, dann sagt man, der ist über die Krise hinweg. In dem Augenblick der Krise, da ist eben mitunter auf Messerschneide. Wie geht es aus? Aber wenn wir eine Krise durchschreiten und Gott an unserer Seite wissen, dann dürfen wir wissen, er ist größer als jede Krise. Und er möchte, dass wir in den Krisen ihn in seiner Größe erleben, in seiner Treue und seiner Liebe. Gott steht über jeder Krise. Und vielleicht ist es wichtig auch zu erkennen, dass wir durch keine Krise gehen, die Gott nicht erlaubt hat. Und wenn wir irgendwo in einer Krise sind, dann weil Gott weiß, es ist gut für uns. Es hat ein Ziel in unserem Leben. Es gibt gar nichts in unserem Leben, womit er uns nicht seine Größe, seine Liebe offenbaren möchte, sodass wir für schlimmere Dinge vorbereitet sind. Bevor ich aber darüber rede, möchte ich ganz kurz ein Buch ansagen, Lahme tanzen unter der Kanzel. Ich habe selbst dieses Buch geschrieben, aber der Titel stammt nicht von mir, sondern als der Prediger in Holland eine Evangelisation hatte, in mehreren Städten, da schrieb die nicht eine, sondern 70 verschiedene holländische Tageszeitungen. Denselben Titel als Überschrift, meist auf der Titelseite. Der ganze Titel war damals Stumme lesen Stücke aus der Bibel, Lahme tanzen unter der Kanzel. Nun, die ganze Überschrift wäre zu lang gewesen für einen Buchtitel, und ich habe den letzteren genommen, weil ich das damals erlebt habe. Als dieser Evangelist damals in Ulm predigte, in der Donauhalle, das war damals eine Mehrzweckhalle, größer als heute. Heute gibt es eine andere Halle, aber das war eine Mehrzweckhalle, die etwa 5000 Menschen fasste. Da drin ist ein Bild von diesem Gottesdienst. Ich habe das erlebt selbst. Und dort in dieser Versammlung sind während des Gottesdienstes plötzlich Menschen aufgesprungen und gegangen, die gelähmt waren. Das ist gar nicht das Bild. Hier. Ihr könnt es durchgehen lassen. Aber das war der Gottesdienst damals, den ich als Neunjähriger mit meinen Eltern besuchte. Und zwar, weil ich damals hoffnungslos krank war. Die Ärzte sagten meinen Eltern klar, sehr direkt. Der Junge wird die Pubertät nie überleben. Mit 12, 13 wird das Ende sein. Und ich hatte, ich weiß nicht wie oft, 6 oder 8 Mal wurde ich wiederbelebt, weil das Herz immer wieder aufhörte zu schlagen. Ich habe ein einziges Mal Fußball gespielt mit anderen Klassenkameraden, aber nur für 5 Minuten. Nach 5 Minuten bin ich bewusstlos zusammengebrochen und sie haben mich unter einen Kastanienbaum gelegt. Und als ich wieder zu mir kam, da waren die alle weg. Aber in dieser Situation, wenn du merkst, du kriegst keine Luft mehr und das Herz schlägt nicht mehr normal und plötzlich wird es dunkel vor den Augen. Als Kind war das schon ungewöhnlich. Aber da hörte ich die Botschaft von Jesus mitten in diese Situation hinein. Und da erlebte ich, wie unter anderem eine Frau, die lag dort auf einer Bahre. In dieser Riesenhalle war mindestens 1/3 Schwerstkranke dort. Leute, das gibt es heute gar nicht mehr. Ich habe es jedenfalls schon Jahrzehnte nicht mehr gesehen. Damals nach dem Krieg gab es viele Menschen, die hatten so ein gelbes Band um den Arm und große schwarze Punkte drauf. Das waren zum Beispiel Blinde. Und dass jeder erkennen konnte, dass ein Blinder, wenn der über die Straße will, dass ihm notfalls jemand auch dabei hilft. Aber da lag eine Frau, die hatte Beine, sah eher aus wie Besenstiele mit einem großen Knüppel in der Mitte, das war das Knie. Ich weiß nicht, ob diese Frau je mit diesen Beinen gegangen war. Aber der Evangelist ging auf sie zu und sagte, du kannst liegen bleiben und wirst so am Ende sterben. Du kannst aber auch jetzt im Namen Jesu aufstehen und du wirst gehen. Und die Leute guckten nur erstaunt und haben was von Geschwätz. Aber die Frau stand auf, zuerst wackelig, und dann lief sie durch diese große Halle. Ich weiß nicht, habt ihr das Buch durchgegeben? Und im Raum war ein Jubel über dem, was dort geschehen ist. Ich habe selbst so Dinge später immer wieder erlebt, auch in Afrika draußen. Und ich habe immer wieder gesehen, dass Gott allmächtig ist, dass ihm nichts unmöglich ist. Und obwohl Gott es erlaubt hat, dass ich als 4-Jähriger so krank wurde und wie gesagt, hoffnungslos, aber mein Vater, der tat alles, um seinem Jungen zu retten, ging von einem Arzt zum anderen, zu Homöopathen auch und zu Normalärzten hin und her, hat viel Geld auch ausgegeben, aber niemand hat auch nur etwas verbessert. Im Gegenteil, es wurde immer schlimmer. Und hier hörte ich die Botschaft von Jesus. Und ich begriff, dass dieser Jesus mich lieb hat. Aber dass seine Liebe nicht eine hilflose Liebe ist. Wir können ja einen kranken Menschen haben in unserer Verwandtschaft, in unserer Familie, in unserer Nachbarschaft, der schwerst krank ist. Und wir würden ihm gerne helfen. Vielleicht hast du den Menschen von Herzen lieb. Nur deine Liebe wird ihn nicht gesund machen. Wir haben nicht die Macht, ihn zu heilen. Aber bei Gott, seine Liebe ist nicht eine hilflose Liebe, sondern eine Liebe, die gepaart ist mit seiner Allmacht, dem nichts unmöglich ist. Ich sagte, Gott erlaubt es immer wieder, dass wir in Krisen kommen, weil er uns durch diese Krise helfen will, uns segnen will, dass wir gegründet werden im Glauben, dass uns der Blick offen für seine Größe ist. Da lesen wir in der Bibel so eigenartige Geschichte von Jesus, dass er zu seinen Jüngern sagte, nachdem sie einen großen Freigottesdienst hatten, da waren ja solche Zahlen von Menschen zusammen, wenn du denkst, dass er im einen Fall da am See Genezareth auf dem Hügel oben 5000 Männer ohne Frauen. Frauen sind nicht gezählt, weil die weniger wert sind, sondern weil die zu kostbar ist, mit einer Zahl auszudrücken. Da sind 5000 Männer ohne Kinder und normalerweise, also in Afrika, wir haben riesige Versammlungen erlebt und da sind meist mehr Kinder da als Erwachsene. Und da lesen wir in Matthäus Kapitel 8, Vers 23, dass der Jesus zu seinen Jüngern sagte, dass sie ins Boot gehen sollten. Und er trat in das Schiff und seine Jünger mit ihm. Und siehe, da hob sie ein großer Sturm im Meer, sodass das Schiff von den Wellen bedeckt wurde und er schlief. Und die Jünger traten zu ihm und weckten ihn auf und sprachen, Herr, hilf uns, wir verderben. Da sagt er zu ihnen, ihr Kleingläubigen, warum seid ihr so voller Angst? Und stand auf und bedrohte den Wind und das Meer, da wurde es ganz stille. Die Menschen aber verwunderten sie und sprachen, was ist das für ein Mann, dass ihm auch Wind und Meer gehorsam sind? Der See Genezareth ist ja 200 Meter tiefer als der Meeresspiegel. Von da an geht es der Jordan weiter bis auf 400 Meter unter dem Meeresspiegel, das tiefste Gewässer der ganzen Welt. Nicht tief an eigener, sondern Oberfläche tiefer. Der Marianengraben oder Philippinengraben ist natürlich viel tiefer vom Grund her. Ich war ja einige Mal auf den Philippinen und werde möglichst bald wieder dort sein. Aber durch diese Situation topografisch, Anhöhen, im Norden liegt der Berg Hermon, der Berg, der einzige Berg im Nahen Osten ist, der zumindest immer wieder Schnee bedeckt ist. Und dadurch kommt es zu enormen Fallwinden und enorme Stürme, die das Wasser dort aufpeitschen. Und zwar so, dass selbst seine Jünger, die nun die meisten Fischer waren, erfahrene Leute, für die Wasser und die Unbilden des Meeres etwas Bekanntes waren. Aber die kamen zu ihm gelaufen, im einen Fall und sagen, Meister, kümmert's dich denn gar nicht, dass wir untergehen? Wir ertrinken hier. Und Jesus sagt nur, was seid ihr so furchtsam? Was habt ihr solche Angst? Und dann wendet er sich um und schaut auf die Wellen und sagt, schweigt, legt euch. Und dann legte sich der Sturm und das Wasser wurde ruhig, als ob keinerlei Unwetter gewesen wäre. Bei Jesus sind die unmöglichsten Dinge nicht nur möglich, sondern die Realität seiner Gegenwart demonstrierend. Gott möchte uns zeigen, dass er allmächtig ist. Und er will es in deinem Leben. Ich weiß nicht, ob du gerade durch irgendeine Krise gehst. Ich weiß nicht, wie dieses Thema zustande kam. Ob da ein äußerer Anlass dafür gab. Nun ja, es gibt den Anlass der Corona-Krise. Da spricht ja jede Tageszeitung, jede Fernseh- und Nachrichtenstunde ist darüber. Immer fängt es an mit Corona. Manche haben ja wirklich Angst und viele gehen nicht mehr in den Gottesdienst, gerade ältere Menschen, weil sie Angst haben, sie können sich dort irgendwas zuziehen und würden vielleicht sogar dran sterben. Aber interessant ist, dass in der Bibel lesen wir überall, dass die Kranken alle zu Jesus kamen. Und wenn jemand krank ist, wenn jemand Not leidet, dann gerade dann brauchst du Jesus. Dann sollst du nicht den Gottesdienst vermeiden, sondern du dort sein. Ihr werdet sagen, der übertreibt, aber ich habe Grundsätze und ich war in meinem Leben viel krank. Vor allem auch viel Malaria. Ich habe so schlimm Malaria gehabt, dass ich die Dinge auf dem Kopf gesehen habe. Und bis heute ist Malaria in keiner Weise unter Kontrolle. Jedes Jahr sterben über 2 Millionen Kinder an Malaria. Und mir hat vorgestern ein Arzt gesagt, ich verstehe es nicht. Die ganze Weltgesundheitsorganisation WHO, die hat im Moment nur ein Programm, dieses Corona. Dabei sterben viel, viel mehr Menschen an Malaria und vor allem Kinder und da wird nichts getan. Seit Jahrzehnten, es gibt bis heute keine Impfung dagegen. Und es sind auch nicht viele groß daran interessiert. Denn in den Ländern, die reich sind, da gibt es die Malaria nicht. Und deshalb ist man nicht groß interessiert an der Produktion dieser Medikamente. Die braucht man dort, wo man auch dafür gut Geld holen kann. In Afrika, da kannst du nicht das große Geld holen für irgendein Medikament. Und das ist tragisch. Aber ich habe viel, oft tagelang unter schlimmstem Fieber gelegen. Ich war mal fast 3 Wochen in Quarantäne, aber nicht wegen Corona, sondern weil ich ein Fieber hatte. Egal, was sie mir gaben, 40, 41 jeden Tag. Und die Ärzte, die mich da in Quarantäne gesteckt haben, die entschuldigten sich so. Ich sagte, sie brauchen nicht zu entschuldigen sich. Ich bin nicht alleine. Wie? Sie wissen wohl nicht, was Quarantäne ist. Sei doch, das weiß ich wohl. Aber mein Herr ist bei mir. Jesus ist bei mir. Und die kamen zu mir rein und sagten, wir verstehen das nicht. Sie sind voller Freude, obwohl sie so krank sind. Wenn du weißt, dass Gott bei dir ist und dass er einen Plan für dich hat, dass du am Ende stärker rauskommst, als du reingegangen bist, dann kannst du am Ende jubeln. So wie diese Jünger, die da ins Boot mit Jesus gegangen sind, am Ende jubelten und sich nur verwunderten, was das für ein Mann ist. Nun, da waren auch andere Menschen auf dem Boot, nicht nur die Jünger, die ihn nicht kannten. Aber in Matthäus 14 ist eine andere Geschichte ebenso auf dem Wasser. Und da heißt es, und sogleich trieb Jesus seine Jünger in das Schiff und vor ihm ans andere Ufer hinüberzufahren, bis er die Volksmengen entließe. Und als er die Volksmengen entlassen hatte, stieg er allein auf einen Berg, um zu beten. Und am Abend war er allein dort. Und das Schiff war schon mitten auf dem Meer und litt Not von den Wellen, denn der Wind war ihnen entgegen. Aber in der 4. Nachtwache, das heißt die letzten 3 Stunden, in Israel geht ja, der Tag beginnt nicht wie bei uns Mitternacht, sondern um 6 Uhr abends und geht bis 6 Uhr nächsten Abend. Und die vierte Nacht war, ist morgens bis 6, also von 3 bis 6 morgens. Aber in der vierten Nacht war, kam Jesus zu ihnen und ging auf dem Meer. Und als ihm die Jünger sahen auf dem Meer gehen, erschraken sie und sprachen, es ist ein Gespenst, und schrien vor Angst. Aber sogleich redete Jesus mit ihnen und sprach, seid getrost, ich bin's, fürchtet euch nicht. Petrus aber antwortete ihm und sprach, Herr, bist du es, so befiehl mir, zu dir zu kommen auf dem Wasser. Und er sprach, komm. Und Petrus trat aus dem Schiff und ging auf dem Wasser, um zu Jesus zu kommen. Als er aber den starken Wind sah, fürchte er sich und begann zu sinken, schrie und sprach, Herr, hilf mir! Jesus aber streckte sogleich die Hand aus und ergriff ihn und sprach, O du Kleingläubiger, warum zweifelst du? Und sie traten in das Schiff und der Wind legte sich. Die aber im Schiff waren, kamen und fielen vor ihm nieder und sprachen, du bist wahrhaftig Gottes Sohn. Er trieb sie ins Boot. Er wusste, dass der Sturm käme. Aber genau da hat er sie hineingetrieben. Wie gemein. Nein, wie großartig, dass sie die Erfahrung machen konnten, mussten, dass Jesus größer als dieses Problem ist. Denn ihnen würde auf dem Meer als Fischer noch öfter sowas begegnen. Und dann zu wissen, Gott ist größer. Er ist stärker. Und dann, dass er Zeit nahm zum Gebet. Zeit, allein auf dem Berge zu sein. Ich möchte uns mal fragen, wie viel beten wir denn? Also wenn die Afrikaner uns an einem Punkt wirklich weit überlegen sind, dann ist es Gebet. Afrikaner beten und schreien zu Gott und suchen Gottes Nähe. Und ich kann euch sagen, es ist ein Geheimnis, mit Gott zu reden. Und zwar so zu reden, dass du von ihm auch eine Antwort erwartest. Wir beten ja oft nur, und das ist Runterrasseln von ein paar manchmal auswendig gelernten Gebeten oder ein paar Gedanken. Und damit ist erledigt. Aber erwarten wir wirklich, dass Gott uns antwortet? Nicht nur, dass er deine Not vielleicht verändert oder dir hilft, sondern dass er mit dir redet. Gott redet auch heute noch. Und ich kann euch sagen, ich habe immer wieder erlebt, dass Gott zu mir geredet hat. Und zwar ganz, ganz klar, so klar, wie ich jetzt zu euch rede. Ich war in den riesigen Versammlungen von Reinhard Bonnke, der eine Lautsprecheranlage, die für 1 Million Menschen ausreicht. Der hat ja in einem, oder hatte, ist ja inzwischen heimgegangen, er hat in Lagos, in Nigeria 1,6 Millionen Menschen in einem einzigen Gottesdienst. Und wenn du diese Lautsprecheranlage hörst, dann ist die extrem. Natürlich solltest du nicht zu nah an den Lautsprechern sein. Das könnte deinen Ohren nicht gut bekommen. Aber das Interessante ist, die Stimme Gottes war lauter wie diese Lautsprecher. Nur tat sie nicht weh. Das ist das Eigenartige. Sie tat nicht weh. Aber wenn Gott redet, Gott kann zu uns auch ganz stille, einem stillen Säuseln, war es bei Elia, oder auch sehr laut reden. Und ich sagte mal zu meiner Frau, ich weiß nicht, warum ich das immer wieder so erlebe. Da sagt sie, Gott weiß, warum er mit dir so laut redet. Wahrscheinlich, weil du so dickköpfig bist. Deshalb muss man so laut mit dir reden. Ja, Ich wünschte, er würde öfter laut mit uns reden, dass wir endlich kapieren, um was es geht. Es geht um Leben und Tod. Es geht darum, dass wir nicht unser Leben verpassen, dass wir nicht unsere Zeit für Unsinn verbrauchen und verschwenden. Wenn ich sehe, was die Leute alles, wir haben seit neuestem einen Fernseher, wir hatten Jahrzehnte kein Fernsehen und ich hätte nie einen angeschafft. Aber meine Frau wollte unbedingt, sie wollte so die biblischen Sendungen hören. Und ja, bitte? Ja, ja. Ich sage, ich brauche das nicht. Ich habe hier Bibel TV. Da habe ich Fernsehen im Wort Gottes. Aber wenn dann sie das mal anschaut und dann sage ich, wenn jetzt Nachrichten kommen, das möchte ich schön sehen. Und wenn du das dann verfolgst, dann ist ja, die meisten Nachrichten sind äußerst negativ. Und dann kommen so Ansagen über irgendwelche besonderen Sendungen. Und wie viel von denen sind Krimis, wo es um Mord und Totschlag geht und schlimmste Dinge. Und ich frage mich, warum tun sich das die Leute an? Als ob ihnen das irgendetwas hilft. Und ich verstehe überhaupt nicht, dass unsere Regierung, die ja Probleme haben auch mit Kriminalität, warum sie das überhaupt zulassen. Denn fest steht, in Amerika wurde festgestellt, dass mit jeder Stunde, wie das Fernsehen zunahm an Sendezeit, sich die Kriminalität wesentlich verändert hat. Das wurde genau geprüft. Und es steht gar keine Frage, wenn ein Kind schon diese Dinge sieht als Kind, das hat Auswirkungen auf sein Leben. Ich werde nie vergessen, wie ich in Paris mal wieder zwischenlandete und da musste ich warten auf meinen Anschlussflug und da war ein Junge, der war vielleicht, wenn er viel war, 10 und der hat dort an so einer Spielkonsole gespielt und auf dem Bildschirm waren so 2 Catcher oder was das waren und die haben sich blutig geschlagen dort und der Junge hat das gespielt und ich bin zu dem hingegangen und sage, sag mal, war ein Franzose, warum schaust du dir das an? Gefällt dir das? Ja! Und dann kam richtig in Rage, wenn der eine den anderen richtig vermöbelte, das hat ihm gefallen. Das sind ist eine Saat, die Frucht hat im Leben der Kinder. Und lass mich dir sagen, wenn du deine kostbare Zeit für so einen Mist, der dir nur schadet, auch deiner Psyche tut es nicht gut, verbrauchst, dann tust du mir wirklich leid. Und Gott warnt uns, dass wir nicht unsere Zeit für unnützes Zeug vergeuden. Wie viel beten wir? Wie viel liest du im Wort Gottes? Ich stelle fest, dass die Christen von heute nicht mehr ihre Bibel kennen. Die wenigsten wissen, die kennen die Verheißung Gottes. Es kommt darauf an, dass wir Erfahrung haben mit dem Wort Gottes, dass wir seine Verheißungen kennen. Im Neuen Testament liest du, im Alten Testament liest du, dass das Volk Israel gegen die Philister stand. Und jeden Tag trat ein Riese vor das philistische Heer und forderte die Israeliten heraus zu einem Zweikampf mit ihm. Und der von den beiden gewinnen würde, dessen Heer und dessen Volk würde zum Sklaven des anderen werden. Und er brüllte mit einer solchen Gewalt und stark. Und das ganze Heer Israels war am Zittern. Und dann kam dieser Hirtenjunge David und sagte zu seinen Brüdern, warum zittern die? Warum haben die Angst vor diesem Unbeschnitten? Ist unser Gott nicht größer? Und er ging zum König und sagte, lass mich gehen, ich werde gegen den kämpfen. Und der König, der selbst ja einen Kopf größer war, Saul, als das ganze restliche Volk, so ähnlich wie der württembergische König zur Zeit Napoleons, 2,6 Meter groß, da ist er nicht der kleinste gewesen. Und du kannst seinen Tisch noch heute in Ludwigsburg sehen, der wurde ausgeschnitten, dass seine Wampe dahin passte. Der war also geformt. Und dann hat Napoleon, als er zu ihm ging, um ihn um Soldaten für den Russlandfeldzug zu bitten oder ihn aufzufordern. Und dann sagte er, als er rauskam, mein Gott, dass menschliche Haut sich so ausdehnen lässt, hätte ich nie für möglich gehalten. Dieser Riese, und so war das auch ein Riese, noch viel größer. Manche Leute denken, ja, das sind alles Märchen. In Kamon kannst du in Fumban, eine rein islamische Stadt, kannst du in einem Palast, den der Sultan damals gebaut hat nach dem deutschen Gouverneurspalast in Buja. Den sah er und er war so beeindruckt und kopierte den in seiner Stadt. Und wenn du da hinkommst, siehst du im Museum dieses Palastes den Thron, den Schild, Schwert und Speer und auch die Krone eines Königs. Der war 2,60 Meter groß. Sein Stuhl oder sein Thron war höher als ein normaler Tisch. Also ein Thron von einem Menschen. Und wenn du so einem gegenüberstehst, dann ist ja nicht so einfach. Und jetzt kommt der Hirtenjunge und der König sagte, du bist viel zu jung. Das ist ein erfahrener Kriegsmann. Wie willst du gegen den kämpfen? Und gab, als der ihm sagte, doch, ich habe gegen Löwen gekämpft und gegen einen Bären, als ich auf die Herde meines Vaters Acht gab. Schließlich sagte der König, okay, dann nimm meine Rüstung und gab ihm seine Rüstung. Und dort David stieg in dieses Geschirr da hinein und wie er da ging, sagte, ich kann das nicht. Ich habe keine Erfahrung damit. Nein, lass mich so gehen. Und ging mit seinem Hirtengewändchen da. Da ging er runter an Bach. Einen standen die Israeliten auf der Seite vom Tal und die anderen auf der anderen Seite. Und dann ging er runter zu dem Bach und guckte mal da im Bach nach und suchte sich da einen Stein, tat in seine Tasche noch einen und er sucht genau die richtigen Steine raus, um die in seine Schleuder zu legen. Und nahm die Schleuder gegen diesen gewaltigen Riesen. Und er verspottete ihn und sagt, wie, mit einem Stecken kommst du zu mir? Bin ich denn ein Hund? Ich werde dein Fleisch den Vögeln zum Fressen jetzt gleich hinlegen. Und der David sagte nur, du kommst zu mir mit Schwert und Spieß, ich aber komme im Namen des Herrn, des großen Gottes. Und dann nahm er seine Schleuder und sie traf ihn und der Goliath stürzte, nicht tot, aber zunächst wahrscheinlich benommen oder bewusstlos. Und der David rannte zu und nahm sein Schwert und schlug ihm seinen Kopf ab. Was tat er da? Er suchte in dem Bächlein nach genau den richtigen Stein. Erstmal, von dem er wusste aus seiner Erfahrung, dass die Richtung beibehalten. Die richtige Größe. Hätte er auf ein Vögelchen geschossen, hätte er nicht denselben Stein genommen. Der hat für den richtigen Schädel den richtigen Stein ausgesucht. Und das kannte er aus Erfahrung. Und hat auch auf Anhieb getroffen. Wir sollten auch in den Bächlein Gottes, in dem Wort Gottes suchen, die Verheißungen, die richtigen Verheißungen für die richtige Situation, die Gott uns gibt. Der David sagt einmal: Herr, mein Herz hält dir dein Wort vor. Das tun übrigens alle Kinder. Wenn die irgendwann zum Papa sagen: Papa, ich möchte halt auch so ein Fahrrädchen haben. Und dann wird der Vater vielleicht sagen: Nein, nicht jetzt, du bist noch zu klein. Oder sagt: Das können wir uns im Moment nicht leisten. Aber irgendwann wird der Papa schwach und sagt: Ja, zu Weihnachten kriegst du das. Und wenn das nicht da ist: Aber Papa, du hast doch gesagt. Papa, du hast doch versprochen. Kinder halten ihrem Vater, ihrer Mutter vor: Du hast versprochen. Und die sind da unnachgiebig. Und der Herr Jesus sagt: Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, so könnt ihr das Reich Gottes nicht. Wir sollten Gott, so wie David, seine Versprechungen vorhalten. Sagen: Herr, du hast verheißen. Ich bin der Herr, dein Arzt. Ich werde alle Krankheiten, die auf Ägypten lagen, werde ich von dir nehmen. Ich bin der Herr, dein Arzt. Er sandte uns sein Wort und machte uns gesund. Das ist ja das Verrückte. Heute gehen die Leute nicht mehr unter Gottes Wort, wenn sie krank sind. Nein, du sollst gehen. Die kamen zu Jesus, gerade weil sie krank waren. Und wurden dort geheilt. Und wir sollten, wenn wir eine Not haben, zu Jesus kommen. Ich habe mit 40 Fieber trotzdem in Afrika gepredigt. Die andere sagt: Du bist verrückt. Aber ich bin runtergekommen von der Kanzel und war gesund. Es ist Kraft in den Worten Gottes. Es ist Heilung in den Worten Gottes. Ich habe ja Architektur studiert. Und bevor die Staatsprüfung war, da hatten wir, ich weiß nicht mehr wie viele Wochen, vorlesungsfrei. Und meine ganzen Studienkollegen haben diese Zeit genutzt, um sich vorzubereiten für die Prüfung, auf Staatsexamen. Und ich bin in der Zeit nach Bielefeld hochgefahren, habe dort eine Woche evangelisiert, nach Wuppertal, um dort zu evangelisieren. Und ich meine noch, in Langenfeld bei Köln. Und als ich dann nach Hause fuhr, am Sonntagabend, am Montag begann die Prüfung, da hatte ich doch plötzlich ein bisschen, dachte: Was, doch blöd, die anderen haben sie alle vorbereitet und du hast nur gepredigt in der Zeit. Aber Gott hat Gnade geschenkt. Ich habe die beste Prüfung gemacht, überhaupt die gesamte Prüfung, die je an der FH dort geschrieben wurde. Und der Rektor, der kam zu mir und sagte: Herr Schneider, ich möchte Ihnen gratulieren. Da sagte ich: Wofür? Ich wusste es noch gar nicht. Da wissen Sie noch nicht, Sie haben die beste Prüfung geschrieben, die je geschrieben wurde. Wurde ja dann direkt aufgenommen in den Lehrkörper. Und habe dort mit unterrichtet, aber ich hatte einen Ruf nach Afrika. Deshalb habe ich nur zugesagt für 2 Jahre. Und ich habe erlebt, wenn wir Zeit für Gott nutzen, wenn wir unsere Kraft für Gott einsetzen, er segne dich. Als ich dann Missionar wurde, ist mein Gehalt auf, nicht um, sondern auf ein Achtel gesunken. Vorher habe ich 8-mal so viel verdient. Und meine Frau kam nicht aus Armenhaus, sie war Schweizerin. Und die war Lehrerin, die hat auf Gehalt verzichtet, sagte, um die Mission nicht unnötig zu beschweren. Ich habe 600 Mark im Monat verdient. Und mein Vater hat getobt. Er sagt, der Sau, der, mein Vater war total ungläubig. Der Saudackel mit seinem frommen Wahn. Nicht einmal ein Straßenkehrer hat so ein Gehalt wie du. Und hat die Mission alles geheißen und geschimpft, wie man Leute so ausnutzen könnte. Ich habe es nie bereut. Und auch meine Frau hat nie geklagt, weil sie nicht wie die anderen Damen sich kleiden konnte. Und jetzt bin ich Rentner, jetzt bin ich schön angezogen. Ich bin übrigens mit der Krawatte auf die Welt gekommen. Ich finde es unmöglich, dass die Leute dieses schöne Kleidungsstück nicht mehr gebrauchen. Der David, der vertraute seinem Gott. Und er erlebte, dass Gott ihm seine Rettung schenkte. Und er erlebte, dass die, die vorher über ihn gelacht haben, dass die ein Lobeshymne auf ihn sangen. Und sie sangen, Saul hat 1000 erschlagen, David aber 10.000. Wenn du dein Leben ganz Gott weißt, wirst du erstaunt sein, wie er dich segnen wird. Du wirst erstaunt sein, wie er dich gebrauchen wird. Und du wirst nicht zu einer Lachnummer werden, sondern die anderen werden staunen darüber. Ich war damals, bin 68er, die 68er, heute ist es gar nicht mehr so bekannt, aber die 68er-Generation war ja die, erstmal top links alles. Da gab es so Leute wie Dutschke und Teufel und Ohne Sorg, die damals auch umkamen, weil sie bei Bader-Meinhof eine Riesenrolle spielten. In der Zeit, wo alles links war, an Schulen, standen wir mit 19.000 Studenten in Stuttgart vor dem Kultusministerium. Und ich als Frommer, der ständig gepredigt hat unter den Studenten, mich haben diese linken Burschen zum Vorsitzenden gewählt. Keiner konnte es verstehen. Aber die merkten, dass das echt ist, was der Schneider sagt. Die merkten, dass dieser Gott lebt und das sichtbar wurde. Als ich damals eingeschrieben wurde zum Studium und natürlich, du stellst einen Antrag und dann war gleich die erste Vorlesung. War ein Professor, ich könnte den Namen sagen, aber ich tue es lieber nicht jetzt, und sagte, hören Sie, Herr Schneider, sind Sie der Mann, der diese frommen, mystischen Vorstellungen hat mit Jesus? Was suchen Sie eigentlich hier? Das ist eine technische Hochschule und da haben so frommen, mystischen Vorstellungen keinen Platz. Gehen Sie doch lieber nach Hause und gehen Ihrem Hobby nach. Sag ich, Herr Professor, ob ich fromme, mystische Vorstellungen habe, das ist zunächst mal eine Privatsache. Aber ob ich nicht in der Lage bin, hier an der Hochschule zu studieren, das werden Sie dann spätestens in den Prüfungen sehen. Ich diene einem lebendigen Gott. Und von ihm haben wir alles, auch den Verstand. Auch Sie. Ich war ganz erstaunt, dass ich so keck antwortete, aber damals gab es noch kein BAföG, so Gießkannenverfahren. Da gab es ein Stipendium, wenn du ordentliche Noten geschrieben hast. Und da war zunächst eine Prüfung, um das zu erhalten. Und ich kam aus ganz einfachem Hause. Mein Vater kam von Gefangenschaft zurück. Und der hatte dann mit nichts Finger an ein Haus zu bauen. Also wir waren sehr, sehr, aus sehr, sehr einfachen Verhältnissen. Und ich war sehr angewiesen drauf, auf das Stipendium. Und ich schrieb die Prüfung und hatte die höchste Note von allen und bekam von Anfang an das höchstmögliche Stipendium. Und später hat dieser Professor da gesagt, was suchen Sie mit Ihren frommen mystischen Vorstellungen? Gehen Sie doch nach Hause. Wir hatten immer die letzte Vorlesung am Freitag, hatten wir immer bei ihm. Und dann hat er gesagt, Schneider, müssen Sie wieder predigen? Dann gehen Sie lieber schon, dann müssen Sie nicht so rasen. Das, was ich denen jetzt erzähle, das verstehen Sie sowieso. Gehen Sie. Und ich war erstaunt. Ich habe es ihm mal sogar gesagt. Es ist interessant, wie Sie jetzt reden. Sie haben doch gesagt, ich habe hier nichts zu suchen. Das beweist, wenn du dich auf die Seite Gottes stellst, wird Gott sie auf deine Seite stellen. Und Gott wird beweisen, dass von ihm alles kommt. Das bisschen Verstand, was wir haben, kommt von ihm, von niemand sonst. Mit Gottes Hilfe kommst du aus der Krise, wenn du eine hast in deinem Leben, egal was es ist. Und Gott möchte dich gebrauchen. Oftmals ist unser Handel aber die Ursache der Krise. Denk doch in der Bibel nach, wie da Israel durch Nöte ging. Und das haben sie sich selbst eingebrockt. Die ganze Not, dass sie in Ägypten war, kam doch daher, dass sie ihren Bruder Josef nach Ägypten verkauft haben. Und als sie dort waren, oder er dort war, hat er dem Pharao durch seinen Traum ausgedeutet und gesagt, es werden 7 fette Jahre sein und 7 magere. Sammelt jetzt all das, was ihr erntet, auf dass ihr Zeit für die mageren Jahre habt. Und als die mageren Jahre begannen, dann waren die nicht nur Ägypten, die waren auch in der Levante, dort, wo die Israelis wohnten. Heute sagen sie Palästina, was eigentlich nichts anderes ist als ein Spott über Gott. Denn das heißt eigentlich zu Deutsch Philisterland. Und die Philister waren immer die Feinde der Israeliten, wohnten über, schauen auch in der Bibel, in Gaza. Und bis heute kommen von daher die ganzen Anfechtungen über Israel. Hat sich nichts geändert. Und in diese Leute, die dort waren und die ihnen nur Not machte, da kamen jetzt auch die Israeliten, Brüder von ihm, die vorher ihn verkauften, die eigentlich töten wollten, in den Brunnen warfen. Und der ältere Bruder der Rubens hat gesagt, bitte lasst uns nicht unseres Bruders Blut vergießen. Und wollte ihn abends rausziehen, aber da war er verkauft. Ein Sklavenhändler. Und jetzt waren sie dort. Und jetzt kam der Josef vom Gefängnis als auf den 2. Platz neben dem Pharao. Und wurde der gefeierte Mann in Ägypten. Und jetzt mussten die 11 Brüder nach Ägypten kommen, um Brot zu kaufen. Und blieben dann dort hängen und gingen in die Sklaverei. Und dann klagten sie. Aber sie sind durch ihre eigene Schuld. Dort, als sie in Schwierigkeiten waren, klagten sie, das ist, was wir selbst über uns gebracht haben. Als wir das Heulen unseres Bruders nicht hören wollten und ihn verkauft in die Sklaverei, Da hatten wir kein Mitleid mit dir. Jetzt kommt sein Blut über uns. Oftmals ist die Not, die wir haben, von uns selbst verursacht. Und Gott fordert uns auf, zu ihm zu kommen mit unserer Not. Er ist größer und Gott hört unser Angstschrei. Auch damals bei den Israelis hat er den Angstschrei gehört. Gott sagte zu Mose, ich habe das Elend deines Volkes gesehen und ich habe ihr Schreien gehört. Und wenn du zu Gott schreist, wenn du Zeit nimmst für Gott, dann wirst du erleben, dass er antwortet. Er ist größer als dein Problem sein. Er will seine Macht dir zeigen, mitten in der Krise. Bei den Israelis war es so, dass er sogar das Meer teilte. Da lachen wir heute drüber und sagen, das ist doch Quatsch. Übrigens sagen Wissenschaftler, das ist sogar möglich. Und der Platz, den Ron Wyatt, in keiner Bibel kannst du es in den Karten hinten drin finden, da erzählen sie alle das Märchen, dass die Israelis runter in den Sinai gezogen sind, wo das Katharinenkloster ist, und dann wieder hoch. Nein, die Bibel sagt, dass sie durch das Schilfmeer gezogen sind. Und Ron Wyatt, ein Marinebiologe, der hat ein gutes Teil seines Lebens nur darauf verwandt, das zu untersuchen. Und hat dabei die unglaublichsten Feststellungen gemacht. Hat überall an einem Streifen per Satellit haben sie festgestellt, dass das die einzige Stelle ist in dem ganzen Yamsuf, das ist der östliche Arm des Roten Meeres, der sehr, sehr flach ist. Der ist deshalb so flach. Normalerweise ist das ja genau wie der Jordangraben die Fortsetzung des Rift Valleys in Afrika. Überall hast du diese gewaltige Senke. Deshalb ist auch das Tote Meer so tief, 400 Meter unter Meeresspiegel. Und der See Genezareth so tief. Und dort dieser Ostarm ist auch extrem tief. Niemals hätte ein Volk da durch können. Aber da kommt in der Nueva Beach, das ist ein riesen Sandstrand, vorgelagert vor das Gebirge. Und dieser Sandbank kommt durch ein Wadi aus dem Sinai heraus. Die sind ja trocken während der Trockenzeit. Aber wenn es dann plötzlich regnet, dann kommt das Wasser in einer Wucht daher und trägt das ganze Sand und hat dort eine Furt gebahnt. Etwa die ganzen 15 Kilometer Breite. Und da konnten sie durchziehen. Und dort wurde es frei. Da hat Gott durch einen gewaltigen Ostwind über Nacht ihnen den Weg gebahnt. Bei Gott ist kein Ding unmöglich. Auch durch das tiefste Meer. Auch durch die größte Not. Da kann Corona oder was immer kommen mag. Gott ist größer. Jetzt frage ich dich, welche Beziehung hast du zu ihm? Weißt du, dass er dein Gott ist? Hast du ihm dein Herz geöffnet und wohnt er in dir? Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Wenn wir uns ihm öffnen und einladen, sagen, Herr Jesus, ich brauche dich. Das habe ich damals mit 9 Jahren getan. Ich bin heimgegangen vom Gottesdienst, habe mich zu Hause vor meinem Bett niedergekniet und habe dem Herrn Jesus gesagt, etwa, Herr Jesus, ich habe heute begriffen, dass in meinem Leben Sünde ist, die dir nicht gefallen kann. Ich brauche dich. Komm in mein Herz. Ich möchte dein Kind werden. Und ich stand auf und wusste ganz sicher, ich bin Gottes Kind. Am nächsten Tag habe ich meinem Vater gesagt, Papa, jetzt bin ich ein Gottes Kind. Was bist du? Es ist nicht nur krank, es ist auch verrückt geworden. Gottes Kind. So was Blödes. Ja, aber alle haben es gemerkt. Die Lehrer haben es gemerkt. Die Schulkameraden haben es gemerkt. Es muss merkbar sein, wenn Gott in deinem Leben ist. Die Kraft Jesu, die Liebe Gottes, die Freude in Christus ist unsere Stärke. Die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Da bist du kein Trauergloss, sondern bist ein fröhlicher Mensch in Jesus. Und ich lade dich ein, lade ihn ein, in dein Herz zu kommen. Wenn du nicht sicher bist, dass deine Sünde vergeben ist, dann sag ihm, dass du ein Sünder bist. Dann bist du, das bist du. Genau wie ich war. Und er möchte dich neu machen. Du sollst sein Kind werden. Gottes Kind zu sein, ist mehr, als wenn du der Sohn eines Multimillionärs, ja Milliardärs wärst. Da kann man es dir leichter machen. Aber wenn Gott dein Vater ist, wenn du sein Kind bist, dann sorgt er für dich. Und dann kannst du mit David sagen, der gejubelt hat, ich war von den Banden des Todes, ja der Hölle umgeben. Aber ich habe zu dir geschrien, du hast mich erhört. Und er wusste, mein Gott hört mich. Gott will dich hören. Gott will dich erneuern und zu seinem Kind machen. Ich denke, wir alle sollten ihm ehrlich sagen, ich brauche dich. Wer denkt in seinem Leben, dass er Gott braucht? Alle? Das ist wunderbar. Halleluja. Wenn du nicht sicher bist, dann geh nachher nach Hause und knie dich mal in deinem Zimmer nieder. Und sage mir, Jesus, ich brauche dich. Du kennst auch alle Krisen in meinem Leben. Greif du ein, Herr. Ich weihe mich dir. Amen. Herr, ich preise dich von ganzem Herzen, dass du uns kennst und lieb hast. Und dass du jeden Einzelnen hier persönlich anredest und ihm sagst, mein Sohn, gib mir, meine Tochter, gib mir dein Herz. Ich liebe dich. Ich will dich beschenken. Und du sollst mein Erbe sein. Erbe Gottes, Miterbe Jesu Christi. Und du sollst ein Gesegneter sein und für andere zum Segen leben. Danke, Herr Jesus. Wenn da jemand krank ist heute Morgen, dann rühr du ihn an, heile du ihn. Ich bitte dich drum, verherrliche du deinen Namen, Jesus. Amen. Gott segne euch. Philippus.